Ja, ich freue mich sehr, hier bei euch zu sein und in den letzten 18, 20 Jahren, wo ich nicht bei den Jesus Freaks war, habe ich viel woanders gepredigt, viel Sachen erlebt, aber die Zeit bei den Jesus Freaks war immer in meinem Herzen und ist auch in meinem Herzen geblieben. Auch die Zeit auf dem Freakstalk und was wir alles erlebt haben. Anne, wir sind alt geworden, ne? Nein. Genau. Schön, dass ich hier bei euch sein darf. Ja, ich bringe euch ein Thema mit, was mich sehr beschäftigt hat und was mich auch sehr froh gemacht hat. Das Thema ist geistliche Väter und Mütter. Und jeder von euch hat sicherlich schon mal Menschen begegnet. Ist sicherlich schon mal Menschen begegnet, die ihn geprägt haben, geistlich vorangebracht haben. Vielleicht hast du eine Predigt gehört, vielleicht warst du auf einer Freizeit, auf einer Konferenz, vielleicht war es nur ein Satz oder nur eine Predigt oder eine Begegnung mit einem Menschen und die hat dich geistlich nach vorne gebracht. Vielleicht hast du aber auch jemand gehabt, der dich eine längere Zeit begleitet hat in deinem Leben, der hinter dir stand, der an dich geglaubt hat, der für dich gebetet hat. Wenn du so jemand hattest, dann warst du ein glücklicher Mensch, dann bist du ein glücklicher Mensch. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen? Hauptsächlich durch drei Dinge. Einmal eine Erfahrung, die ich in Mannheim gemacht habe. Dann die Erkenntnis, welche Menschen mich wann geprägt haben. Und dann die biblischen Beispiele. 2006 wurde von einem Missionswerk als Jugendevangelist berufen in Süddeutschland, Jansteam. Und mit denen haben wir in einem Ghettoviertel in Mannheim mit einem großen Bus eine Evangelisationswoche gemacht. Der Unterschied war, das wurde nicht mit einer Gemeinde gemacht, sondern mit einzelnen Christen, engagierten Christen aus einzelnen Gemeinden aus Mannheim. Das war letztendlich auch das Problem später bei der Nacharbeit. Was wir erlebt haben, war nämlich in diesem Ghettoviertel in Seckenheim, speziell in Hochstädt, dass in dieser Woche 70 junge Leute, fast alles junge Männer, einen Anfang mit Jesus gemacht haben. Und das in Deutschland. Da redet man eigentlich von Erweckung, ja. Und es war der Hammer. Aber als ich ein paar Monate später nachgefragt habe, was denn jetzt passiert an Nacharbeit, habe ich nur gehört, nichts. Und ich konnte es nicht glauben, mir ist fast mein Herz aus der Brust gesprungen. Und wir waren gerade als Familie, sind wir von Solingen dann nach Kandern gezogen, bei Lörrach, weil das Missionswerk wollte, dass wir dann auch dahin ziehen. Und dann von da aus bin ich dann deutschlandweit mit dem Zug viel unterwegs gewesen zu vielen Diensten. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann bin ich über 2 Jahre lang immer wieder mit dem Zug, wenn es irgendwie ging, nach Mannheim gefahren. War da einige Tage immer wieder, weil ich konnte mit denen keine Termine machen. Die haben sich sowieso nicht dran gehalten an die Termine. Deswegen gab es in dem Ghettoviertel einen Ort hinter einem Kindergarten und dort war ich. Egal wie das Wetter war, und ich habe immer dann erlebt, dass nach und nach über den Tag verteilt, wenn die dann irgendwann aufgewacht sind, mittags meistens, dass dann nach und nach dann die Leute kamen. Und ich habe über 2 Jahre versucht, eine Nacharbeit aufzubauen, aber es war sehr schwierig. Einzelne Frauen, die da studiert haben, haben mir geholfen, aber es war traurig, dass am Ende von 2 Jahren eigentlich ich sagen musste, die Nacharbeit hat mehr oder weniger funktioniert, aber eigentlich nicht wirklich. Und das hat mich aufgeweckt. Das hat mich auch sauer gemacht, traurig gemacht. Und ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht von der damaligen Zeit, dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. Der Typ hier oben, der bin ich. Genau. Hier waren ein paar jüngere Leute, die auch während ich dann da war, einen Anfang mit Jesus gemacht haben. Und ich bin dann, als die einen Anfang mit Jesus gemacht haben, die habe ich morgens mitgenommen, eines Sonntags. Die sind tatsächlich auch gekommen, pünktlich. Und dann habe ich die mitgenommen in eine Gemeinde in Mannheim und habe dann versucht, geistliche Väter für sie zu finden. Die Jungs haben das aber nicht verstanden. Die haben gesagt, ey, was wollen die Typen von uns? Ne? Wir sind nicht schwul. Ne? Und daher wäre das erstmal ein bisschen schwierig. Ich habe das denen aber dann versucht auch zu erklären. Ja, und dann ist mir eigentlich klar geworden, welche Menschen mich in meinem Leben wann geprägt haben. Ich bin in Wuppertal groß geworden in einem Missionshaus. Und mein erster geistlicher Vater war eine Frau, Eva Marie. Und die hatte ein Büro, direkt wenn man reinging, in das Missionshaus auf der rechten Seite. Und diese Frau, die war immer für mich da. Die hatte immer Lakritz, fand ich immer super. Die hat an mich geglaubt, die hat für mich gebetet, selbst als ich weggezogen bin, eine kurze Zeit nach Bonn, um eine Ausbildung anzufangen, hat die mir Briefe geschrieben. Sie hat für mich gebetet, sie hat an mich geglaubt. Und das war so toll, so einen Menschen zu haben. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mir immer wieder geistliche Väter in meinem Leben gesucht habe. Und wenn du dir jemanden suchst, der eine Ausstrahlungskraft hat, wo du denkst, Mensch, von dem kann ich noch was geistlich lernen, das sind in der Regel keine Leute, die ganz viel Zeit haben. Das sind eher Leute, die beschäftigt sind. Und da muss man sich manchmal auch wie eine Klette dranhängen und sagen, ich möchte, dass du mein geistlicher Vater wirst, weil sonst hast du ja keine Chance, dann vielleicht Leute zu bekommen, die du vielleicht haben möchtest. Und dann ist mir eingefallen, dass ich mir immer Leute in meinem Leben gesucht habe, die in mein Leben hineinsprechen durften und die mich geliebt haben, die mich aber auch ermahnt haben. Und manchmal tat das richtig weh. Wenn Leute einen ermahnen, dann ist das nicht einfach. Aber wenn du weißt, die Person liebt dich, dann kannst du das aushalten. Und dann kannst du das auch ertragen. Und dann kannst du es sogar meistens auch annehmen. Wenn keine Liebe da ist, dann kannst du das nicht annehmen. Dann ist es ganz schwierig, weil dann unser Stolz wieder hochkommt und so weiter. Das ist mein geistlicher Vater, den ich im Moment habe, Rainer. Genau. Und ich wohne in Olpe im Sauerland mit meiner Familie. Ja, dann ist mir auch klar geworden, es gibt doch relativ viele biblische Beispiele, wo es geistliche Väter und Mütter gibt in der Bibel. Leute, die andere geprägt haben durch ihr Leben, durch das, was sie gesagt haben. Wie prägte Jesus seine Jünger? Er war sicherlich überhaupt der beste geistliche Vater. Er hat nicht gesagt, ey, wir können uns alle 2 Wochen mal für 2 Stunden treffen. Der hat die Männer mitgenommen. Die haben 3 Jahre lang miteinander gelebt, Tag und Nacht. Die haben nebeneinander geschlafen. Die wussten, wie sie riechen. Die konnten Tag und Nacht ihre Fragen stellen an Jesus. Jesus hat sich in diese 12 Männer enorm investiert. Er hat alles in sie hineingelegt. Er hat ihnen sogar 3-mal vorausgesagt, wie er sterben wird, wie er leiden wird und dass er auferstehen wird. Was die Jünger ganz schnell wieder vergessen haben. Jesus war der perfekte Mentor und er hat Einzelne beiseite genommen, er hat sie ermutigt, er hat sie ermahnt, er hat Gleichnisse auch nochmal ausgelegt, weil sie es nicht verstanden haben. Und in Lukas 6, Vers 40 sagt Jesus, kein Schüler steht über seinem Lehrer und wenn er ausgelernt hat, soll er wie sein Lehrer sein. Jesus ging auf ihre Fragen ein, er schlichtete ihren Streit, er nahm Einzelne beiseite. Er hat sich ganz in sie investiert und das war auch notwendig. Und wenn wir weiter in der Bibel schauen oder auch mal zurückgucken ins Alte Testament, es ist interessant, jetzt geht es gerade nicht, genau, wie Mose Josua geprägt hat. Ich kann jetzt nicht im Einzelnen darauf eingehen. Aber Mose hat Josua geprägt, nachhaltig. Und Josua hat auch immer wieder Zeit mit Mose verbracht und auch seine Nähe gesucht. Und das war wichtig für ihn, weil er dann auch später das Volk Israel ins verheißene Land geführt hat und auch die ganzen Kriege geführt hat. Dann ist es ja sehr interessant, der Apostel, der die meisten Briefe im Neuen Testament geschrieben hat, der theologisch uns am meisten im Neuen Testament prägt, Paulus, der erste große Christenverfolger. Und es ist sehr interessant zu sehen, von wem er geprägt worden ist. Einer der besten Professoren der damaligen Zeit, Gamaliel, er war mit im Rat der 70 in Jerusalem, im Hohen Rat. Er war übrigens auch derjenige, der Jesus mal getroffen hat und ein paar Fragen an ihn gerichtet hat. Also ein absoluter Professor, der ihn unglaublich theologisch geprägt hat. Und da gab es nur eine Begegnung, als Saulus, damals hieß er noch Saulus, dann vom Pferd vor Damaskus gefallen ist, Jesus begegnet ist. Eine Begegnung, die es in sich hatte. Nur ein Tag, eine Begegnung, wo dieser Saulus dann dem Hananias begegnet. Und diese Begegnung ändert alles im Leben von Saulus. Er wird vom Saulus zum Paulus. Er hat 3 Tage nichts gegessen, nichts getrunken, weil er wusste, mein Leben muss sich verändern. Entweder ich sterbe oder mein Leben wird sich radikal verändern. Und sein Leben hat sich radikal verändert. Und er sieht den Hananias, so wie wir das wissen aus der Bibel, nur einen Tag, aber dieser Tag hat es in sich. Er geht zu ihm, er betet für ihn, er legt ihm die Hände auf. Und ab da an fängt Paulus an, das Evangelium zu verkündigen, Jesus als den Auferstandenen, als den Messias zu verkündigen. Interessant ist, dass auch Barnabas eine kurze Zeit anscheinend, könnte man sagen, ein geistlicher Vater von Paulus war. Eine kurze Zeit. Weil er hat an seine Bekehrungsgeschichte geglaubt. Alle anderen in Jerusalem, alle anderen Christen hatten Angst. Die haben gesagt, das kann doch nicht sein. Ja, das ist eine neue Verfolgungsstrategie. Der tut jetzt so, als wenn er Christ geworden ist, um uns alle in Gefängnis stecken zu lassen oder uns umbringen zu lassen. Barnabas hat sich in ihn investiert, er hat ihn kennengelernt, er hat sich in ihn investiert. Später sind sie zu zweit unterwegs gewesen. Auf Missionsreise, später haben sie sich dann getrennt. Genau. Interessant, von wem Paulus geprägt worden ist. Okay. Genau, dann gibt es ein interessantes Ehepaar, Aquila und Priscilla im Neuen Testament. Und es ist interessant, dass sie waren Zeltmacher, genau wie Paulus. Und sie sind immer wieder von Ort zu Ort gezogen und haben Gottes Reich vorangebracht, haben gepredigt, haben sich in Menschen investiert und auch in diesen Apollos. Dieser Apollos war ein glühender Prediger, ein guter Redner, der Jesus groß gemacht hat. Ein paar Sachen hat er noch nicht verstanden, könnt ihr mal nachlesen, Apostelgeschichte 18, 24. Und dann heißt es dort, dass Aquila und Priscilla den Apollos zu sich nach Hause einluden und ihm noch einiges mehr theologisch erklärt haben und sich in ihn investiert haben. Also es gibt viele Beispiele im Neuen Testament, aber auch im Alten Testament. Und es gibt bestimmt noch viel mehr, die ich jetzt hier nicht aufgezählt habe. Das beste Beispiel, was ich so für geistliche Väter und Mütter sehe im Neuen Testament, ist Paulus für Timotheus. Es gibt meiner Meinung nach kein besseres Beispiel, wo wir sehen können, wie stark Paulus sich in diesen jungen Timotheus investiert hat. Paulus hat alles in diesen Timotheus hineingelegt, in diesen jungen Mann. Und es gibt ein paar Bibelverse, die möchte ich gerne mit euch lesen. Okay, lesen wir die erste Begegnung, Apostelgeschichte 16, 1 bis 3. Das erste Mal, als Paulus und Timotheus zusammentreffen, da heißt es, Paulus kam auch wieder nach Derbe und nach Lystra. In Lystra lebte ein Jünger namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen von Lystra und Ikonion nur Gutes zu berichten wussten, wollte Paulus auf die weitere Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend beschneiden, denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. Paulus begegnet da in Derbe und in Lystra dann auch diesem Timotheus. Interessant ist, wie seine Herkunft ist. Ja, seine Mutter glaubte an Jesus. Sie war jüdischer Herkunft. Der Vater war Grieche. Und interessant ist, dass dieser Timotheus einen guten Ruf hat in der ganzen Gegend. Das kriegt Paulus mit. Das ist ein junger Kerl, auf den man sich verlassen kann, der einen guten Ruf hat. Und dann fängt Paulus an, ihm später dann Briefe zu schreiben. 1. Timotheus 1, Vers 2. Heißt es, du lieber Timotheus, stehst mir durch den Glauben so nahe. Und jetzt ist es interessant, diesen Terminus hier zu hören, als wärst du mein eigener Sohn. Ich wünsche dir Gnade, Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Also hier sagt er, du stehst mir so nah, als wärst du mein eigener Sohn. Ein Brief später, im 2. Timotheusbrief, heißt das schon anders. Da sagt er, dir Timotheus, meinem geliebten Sohn. Das ist eine Kleinigkeit. Aber ich glaube, hier wird deutlich, dass was an der Beziehung, dass diese Beziehung tiefer geworden ist. Er sagt, meinem geliebten Sohn wünsche ich Gnade und Barmherzigkeit und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Herrn. Und dann sagt er erstaunliche Dinge. Jedes Mal, wenn ich an dich denke, jedes Mal, wenn ich bete bei Tag und bei Nacht, denke ich auch an dich und bin dann immer voll Dank gegenüber Gott, dem ich wie schon meine Vorfahren mit reinem Gewissen diene. Immer wenn Paulus an Timotheus denkt, macht er ein Gebet daraus. Wenn man so jemand hat, eine geistliche Mutter oder einen geistlichen Vater, das ist echt ein Geschenk. Und dann heißt es in den Versen darauf, und wenn ich daran zurückdenke, wie du bei unserem Abschied geweint hast, sehne ich mich danach, dich wiederzusehen. Was wäre das für eine Freude? Voller Dankbarkeit erinnere ich mich an deinen Glauben, der so völlig frei ist von jeder Heuchelei. Es ist derselbe Glaube, der bereits deine Großmutter Louis und deine Mutter Eunike erfüllte. Und auch in dir, davon bin ich überzeugt, ist dieser Glaube lebendig. Hier betont er das, dass Timotheus ein Glauben hat, der nicht heuchlerisch ist. Dass er nicht das sagt und so lebt, sondern dass sein Leben mit dem, was er sagt, übereinstimmt. Und da, wo es nicht passiert, da hat er sich wahrscheinlich entschuldigt. Später sagt er dann im 2. Timotheusbrief 1, 13 bis 14, da sagt Paulus zu Timotheus, lass dir die gesunde Botschaft, die du von mir gehört hast, als Maßstab für deine eigene Verkündigung dienen und tritt für sie mit dem Glauben und der Liebe ein, die uns durch Jesus Christus geschenkt sind. Bewahre dieses kostbare Gut, das dir anvertraut ist, mit aller Sorgfalt, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, der in uns wohnt, wird es dir gelingen. Paulus war ziemlich von sich selber überzeugt. Er wusste, wer er in Jesus Christus war. Er wusste, dass Jesus ihn als Apostel berufen hatte. Er kannte sich in den alttestamentlichen Schriften sehr gut aus. Höchstwahrscheinlich kannte er die alle auswendig. Er wusste, wo in den alttestamentlichen Schriften überall Jesus zu finden war. Und deswegen, wenn Paulus gepredigt hat, hat das die Juden, aber dann später auch die Heiden überzeugt. Weil er so gut argumentieren konnte, weil er sich so gut in der Heiligen Schrift ausgekannt hat. Und Paulus nimmt sich selber zum Beispiel für Timotheus und sagt, Timotheus, denk daran, was ich dir beigebracht habe, was ich dir gesagt habe, wie ich dich gelehrt habe. Nimm mich zum Vorbild. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du sowas hörst. Ich weiß nicht, ob du jemand anders sagen würdest, hey, nimm mich zum Vorbild, so wie ich bete, so wie ich lebe, so wie ich die Bibel lese, so wie ich anderen Menschen von Jesus erzähle. Vielleicht kannst du das in einzelnen Punkten sagen, vielleicht aber auch nicht. Oder vielleicht fällt es dir schwer. Es gibt hundertprozentig mindestens einen Punkt in deinem Leben, wo du hundertprozentig für jemand anders ein Vorbild bist. Und ich möchte dich bitten, dass du dir das nicht vom Teufel nehmen lässt. Es gibt Punkte, da bist du, da ist dein Glaube ein Vorbild für andere, für deine Freunde, für deine Bekannten, für deine Verwandten, für deine Nachbarn. Lass es dir nicht von Jesus nehmen. Lass es dir nicht vom Teufel nehmen. Und lass dich nicht kleinreden. Du bist wertvoll. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, gibt es Punkte, wo du für andere Menschen ein Vorbild bist. Und dann im nächsten Kapitel schreibt Paulus: Timotheus, mein lieber Sohn, lass dir durch die Gnade, die uns in Jesus Christus geschenkt ist, alle Kraft geben, die du für deine Aufgaben brauchst. Gib die Botschaft, die du von mir gehört hast und deren Wahrheit dir von vielen Zeugen bestätigt wurde, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Und hier ist ja dieses Multiplikationskonzept drin. Das, was ich dir weitergebe, gib das an andere Leute weiter, die auch treu sind, die auch lehren können, die das weitergeben können, was ich dir weitergegeben habe. Lies so viel Bibel, wie es geht. Lies Kommentare, setz dich damit auseinander, wer Jesus ist, was er für dich getan hat, wo er im Alten Testament zu finden ist. Und gib das weiter. Es ist möglich, die ganze Welt zu erreichen mit dem Evangelium von Jesus Christus. Aber was es dazu braucht, ist Multiplikation. Was es dazu braucht, ist, dass wir das nicht für uns behalten, die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben aus der Bibel, sondern dass wir bereit sind, sie weiterzugeben, auch an andere, an Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Und dass wir uns in andere investieren, auch wenn sie vielleicht an Jesus noch gar nicht glauben. Dass wir Zeit mit unseren Nachbarn verbringen, dass wir uns investieren in Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen, dass wir ihn Jesus lieb machen. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen erst einen Apotheker kennengelernt, einen Syrer, der hier in Deutschland seinen Doktor gemacht hat in Pharmazie. Und es ist enorm interessant. Wir haben uns angefangen, über Gott, über Jesus zu unterhalten, und ich bin sehr dankbar. Es gibt einen unglaublich guten, ich sag mal so einen Glaubensgrundkurs auf Arabisch, der mittlerweile in vielen Sprachen übersetzt worden ist, auch in Deutsch. Und der einfach fantastisch ist. Und ich schaue jetzt mit ihm diese Filme an, 45 Minuten pro Film. Und es beginnt von der Schöpfung von Adam und Eva über die alttestamentlichen Propheten. Mose, Abraham, David, und dann geht es halt so zu Jesus. Und er fragte mich jetzt letztens schon bei der zweiten Einheit, obwohl es 12 gibt, wann kommt denn Jesus? Ich habe gesagt, das dauert noch ein bisschen. Ja, da kommt noch einiges davor. Ja? Aber warten mal ein bisschen. Es ist enorm interessant, wie offen der ist für Jesus. Und er sagte mir, ich bin 14 Jahre in Deutschland, ich habe noch nie so jemand getroffen wie dich. Was er meinte ist, so jemand, der an Gott glaubt, der an Jesus glaubt, der gläubig ist. Was haben wir für Chancen? Wir haben 1 Million Ukrainer hier. Wie viele von denen haben noch nie was von Jesus gehört? Wir haben ein paar Millionen Flüchtlinge hier, Ausländer. Wir haben Türken hier, die in der zweiten, dritten Generation hier sind, die noch nie was von Jesus gehört haben. Wo sind wir, die noch nie echte deutsche Gastfreundschaft erlebt haben? Dadurch hat sich eine Doppelgesellschaft entwickelt, eine Parallelgesellschaft. Wo sind wir? Später sagt Paulus: Du aber bist meiner Lehre gefolgt, hast dich an die Grundsätze gehalten, nach denen ich lebe, und hast dich auf dasselbe Ziel ausgerichtet wie ich. Du hast dir meinen Glauben, meine Geduld, meine Liebe und meine Standhaftigkeit zum Vorbild genommen und hast dich auch nicht dadurch abhalten lassen, dass ich Verfolgungen und Leiden zu ertragen hatte. Stark. Timotheus hatte eine schwierige Aufgabe. Er sollte schon als ganz junger Kerl eine Gemeinde übernehmen, als Leiter. Und deswegen brauchte er jemanden, der hinter ihm steht, der sagte: Du bist nicht zu jung, du kannst das, du schaffst das. Auch wenn die Alten sagen, du schaffst das nicht. Was willst du uns erzählen hier, Timotheus? Er brauchte jemanden, der hinter ihm steht, der an ihn glaubt, der für ihn betet, das hat Paulus getan. Jetzt wollen wir uns kurz noch das Aufgabenprofil anschauen. Wie könnte denn das Aufgabenprofil eines geistlichen Vaters, einer geistlichen Mutter aussehen? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass man geliebt, dass man jemand liebt als geistlicher Vater, als geistliche Mutter, dass man den anderen liebt, dass man für ihn betet, dass man ihn ermutigt, dass man ihn fördert und herausfordert, dass man sich wirklich für den anderen interessiert, dass man ihn aber auch ermahnt und zurechtweist. Ich bewundere geistliche Väter und geistliche Mütter, die sagen, ey, ich will mich so in dich investieren, dass du noch besser predigst als ich, dass du noch besser Musik machen kannst als ich, dass du noch besser die Kinderstunde machen kannst als ich. Das ist selbstlose Liebe, versteht ihr? Das ist jemand, der einen Blick hat für Gottes Reich, wo es nicht um mich geht am Ende. Ich werde alt, gestern war ich 16, morgen bin ich 65, übermorgen bin ich beim Herrn, vielleicht auch schon morgen. Es geht am Ende nicht nur um mich, es geht um Gottes Reich. Und gute geistliche Väter und Mütter wollen, dass Gottes Reich vorankommt. Und dass die Leute, um die sie sich kümmern, noch besser Leiter sind, noch bessere Leiter, noch bessere Mitarbeiter. Noch besser den Putzdienst machen, noch besser die Kinderarbeit machen. Und es ist tatsächlich so, wenn du wirklich spürst, dass jemand dich liebt, dann kann er dir eigentlich alles sagen. Dann kann er dir auch Kritik sagen. Weil du spürst, dass er dich liebt und dann hast du wirklich die Möglichkeit, etwas auch wirklich anzunehmen. Weil du merkst, die andere Person liebt dich. Ich weiß noch, als ich 17, 18, 19, als wir dann irgendwann die Jesus Weeks, ich glaube, ich war 18 oder 19, gestartet hatten, Wuppertal, es gab, ich hatte manchmal Gedanken, ich wusste nicht, wo die herkamen. Die waren furchtbar. Und ich war einfach so dankbar, dass ich mir einen geistlichen Vater dann gesucht hatte, mit dem ich darüber reden konnte, wo ich die Hosen runterlassen konnte, der für mich gebetet hat, der gesagt hat, es ist alles in Ordnung. Du tust Buße und es ist alles in Ordnung, es ist alles weg. Ich bin so dankbar dafür. Das ist manchmal so, als wenn du mit einem Rucksack, der 20 Kilo wiegt, dahin gehst und dann gehst du zurück und hast du überhaupt keinen Rucksack mehr hinten drauf. Ich glaube, ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter hilft uns, falsche Kompromisse, die dir das Brennen für Jesus nehmen, zu erkennen und anzugehen. Je länger wir im Glauben an Jesus stehen, desto eher sind wir gefährdet, Kompromisse zu machen, die uns lau machen, mit der Sünde zu spielen, ist nicht so schlimm. Und wenn wir mit der Sünde spielen, Kompromisse machen, dann betrügen wir den Heiligen Geist. Und wir entfernen uns von Jesus. Und ein geistlicher Vater hilft uns, diese Kompromisse, diese falschen Kompromisse zu erkennen und anzugehen. Versuchungen entgegenzutreten und individuelle Lösungsschritte zu erarbeiten. Jeder ist versuchbar, Männer wie Frauen, egal ob Kinder, Jugendliche oder Alte. Ich habe in der Seelsorge immer mehr wirklich alte Männer, so um die 80, die mir sagen, dass sie echt Probleme mit Pornografie haben. Und die anscheinend keinen haben, dem sie sich öffnen können. Das ist ihnen zutiefst peinlich. Und ich kann das verstehen, weil der Teufel ihnen einredet, du bist so arm und klein und du bist der Einzige auf der Welt, der damit ein Problem hat. Das sagt der Teufel dem. Und das glaubt er. Das ist eine Lüge. Jeder hat Probleme. Geld, Sex und Macht sind einer der Hauptversuchungen in unserem Leben. Ist nichts Neues unter dem Himmel. Gab es immer schon, seitdem es Menschen gibt. Frauen haben andere Versuchungen als Männer. Ist nichts Neues. Aber wir brauchen Menschen, die an uns glauben, die für uns beten, die mit uns Schritte gehen, da heraus aus schlechten Gewohnheiten, aus Süchten. Wir müssen nicht weiter so leben. Es gibt Hoffnung. Versuchungen entgegenzutreten und individuelle Lösungsschritte zu erarbeiten. Und drittens, authentisch zu werden, weil du lernst, jemand anders in dein Herz schauen zu lassen. Und wisst ihr, das macht den Unterschied. Deutschland, Remscheid, braucht nichts mehr als authentische Christen. Nichts mehr als authentische Jesus-Freaks. Leute, die authentisch mit Jesus leben. Und da, wo sie nicht authentisch mit Jesus leben oder zum Heuchler geworden ist, gibt es nur einen Ausweg. Buße tun und um Entschuldigung bitten bei den Leuten, wo man nicht Jesus-mäßig gehandelt hat. Deswegen sind unsere Kirchen leer, weil da mehr von Politik geredet wird als von Jesus. Weil wir in den Kirchen so viel historisch-kritische Theologie haben, dass die meisten Priester, Pastoren und Pfarrer selber nicht das glauben, was sie erzählen. Deswegen will auch keiner mehr dahin. Die Leute suchen Antworten auf ihre Fragen. Antworten auf echte Fragen, die ihr Leben wirklich beschäftigen. Und wenn Menschen durch dich Hinweise auf den lebendigen Gott finden, dann bist du ein Magnet, dann bist du ein Anziehungspunkt. Und dann wollen Leute mehr wissen von dir und von Jesus. Ich habe mich gefragt, was könnten denn Voraussetzungen sein für geistliche Väter und Mütter? Das ist gar nicht so einfach. Miriam, ich weiß nicht, irgendwie geht das wieder nicht. Kannst du mir helfen? Ja. Das war gar nicht so einfach mit den Voraussetzungen für geistliche Väter und Mütter. Noch weiter bitte klicken. Noch weiter. Ja, weiter. Noch. Danke. Was ich gefunden habe, ist im Neuen Testament, es gibt Hinweise darauf, wie Paulus dem Timotheus sagt, wie Leiter oder Leiterinnen der Gemeinde zu sein haben, welche Voraussetzungen sie bringen. Oder auch über Diakone. Und jetzt sagst du, ey Ralf, ist doch krass, ey, was hast du dafür, ey, was sind das für Voraussetzungen, ja? Das sind Voraussetzungen, die Paulus bringt, die ziemlich hoch sind. Der Level ist ziemlich hoch. Aber wenn wir denken würden, dass jeder Leiter oder Diakonin in der Gemeinde alle Voraussetzungen erfüllen würden, dass nur die diese Voraussetzungen erfüllen würden, auch tatsächlich in der Leitung wären, dann hätten wir keine Leiter in Deutschland, weil sie es nicht schaffen würden. Am Ende ist es ja Gnade. Aber es ist wichtig, dass man mal eine Latte hat und dass man merkt, was ist Gott wichtig? Was war Paulus wichtig und was ist Jesus wichtig? Das, was Paulus wichtig war, war Jesus auch wichtig. Dass sie Leute Vorbilder sind, dass sie nicht trunksüchtig sind, dass sie nicht jeden Tag hier besoffen in der Ecke rumliegen. Dass sie nicht die Ehe brechen. Dass sie nicht die Gemeindekasse bestehlen. Ist doch logisch, oder? Also wenn du so jemand hast als Leiter, das wird schwierig. Ja, wie willst du dann aufrufen, hier Geld zu spenden? Wenn der Leiter jede Woche eine neue Jacke hat aus Pelz und sonst was alles und die anderen nicht wissen, wie sie ihre Kohle irgendwie zusammenbrücken können. Genau, ihr könnt das heute euch in Ruhe nochmal durchlesen, 1. Timotheus Kapitel 3, den ganzen Kapitel über Leiter und über Diakonen, was Jesus darüber sagt, Diakone und Diakonen. Ich glaube, in der Regel ist ein geistlicher Vater, eine geistliche Mutter älter als wir. Es kann aber auch sein, dass er gleich alt ist als du. Es kann sogar sein, dass er jünger ist als du. Es gibt Leute, die vielleicht geistlich weitergewachsen sind als du oder vielleicht bist du auch erst später zu Jesus gekommen. Ja, dann gibt es sicherlich Leute, die jünger sind als du, aber geistlich voran sind. Aber in der Regel glaube ich, sie sollten schon älter sein als du, 5 bis 10 Jahre älter. Sie sollten ein echtes, jesusmäßiges Vorbild sein. Wie könnte der Zeitrahmen aussehen? Wolfgang hat mir erzählt, dass ihr viel Wert darauf legt, dass ihr in Kleingruppen euch trefft unter der Woche. Und in diesen Kleingruppen habt ihr die Möglichkeit, auch gegenseitig füreinander zu beten, gegenseitig geistliche Väter und Mütter zu sein. Und ich möchte euch da ermutigen, euch zu öffnen. Und wenn ihr wirklich Dinge habt, wo ihr absolut nicht wollt, dass sie irgendjemand hört oder irgendjemand wisst, dann nimmt den Bruder oder die Schwester zur Seite, stellt sie in die Schweigepflicht, das habe ich manchmal auch getan. Ich sage dann, pass auf, das, was ich dir jetzt erzähle, muss zwischen dir und mir bleiben. Ich nehme mich jetzt in die Schweigepflicht und jetzt erzähle ich dir was. Und das darf niemand anderes mitkriegen. Weil dann hast du das Vertrauen, dass du die Hosen runterlassen kannst. Dann kannst du alles erzählen. Die schlimmsten Dinge, die du keinem erzählen würdest. Weil du dann Vertrauen hast und weil du weißt, der wird es niemals jemand anders weitererzählen. Der Zeitrahmen, wie könnte der aussehen? Man könnte sich zum Beispiel regelmäßig treffen, alle 2 Wochen für 2 Stunden. Bitte weiter. Die Verbindung kann Wochen, Monate, Jahre oder sogar lebenslang dauern. Weiter bitte. Ja, du hast die Möglichkeit, eventuell 20 bis 30 Leute in deinem Leben nachhaltig zu prägen. Ja, genau, nochmal weiter. Die Frage ist, bist du bereit? Genau, bitte durchklicken. Noch einmal. Danke. Bist du dir bereit, generell einen geistlichen Vater, eine geistliche Mutter zu suchen? Bist du bereit, dich um eine jüngere Person zu kümmern, dich in sie zu investieren, in der kleinen Gruppe, da wo ihr seid? Wenn du geistlich wachsen und lernen möchtest, solltest du damit anfangen. Ich wünsche dir ganz persönlich Gottes Segen. Ich wünsche dir, dass du im Glauben wachsen darfst, dass du vorankommst, dass du dir immer wieder geistliche Väter und Mütter suchst, dass du dir gute Predigten anhörst, dass du dich öffnen kannst, dass du Rahmen findest, wo du dich wirklich öffnen kannst, wo du über die tiefsten Bedürfnisse in deinem Herzen reden kannst, ohne verurteilt zu werden. Ich wünsche dir, dass du Jesus immer ähnlicher wirst und dass du aufblühen darfst, dass Gott all das Potenzial, was er in dich hineingelegt hat, dass das nach oben kommen darf und dass du Licht und Salz bist in deiner Umgebung für Jesus, weil du authentisch mit ihm lebst. Das heißt nicht, dass du perfekt bist. Das heißt, dass du Fehler machst, aber das heißt, dass du dich entschuldigen kannst, dass du echt sein kannst und dass du das Beste, was du hast, nämlich Jesus, der kostbarste Schatz, den wir haben, an andere weitergeben darfst. Amen.